Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie Anwender sind, ob Sie Dienstleister sind oder 3D-Druckhersteller, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interview-Folge ist. Und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, da komme ich gleich. Davor möchte ich im Endeffekt noch kurz den Titel verraten. Und zwar, der Titel ist, was hält Sie vom professionellen FDM 3D-Druck ab? Es kann jetzt eine sehr, sehr gute Folge sein, wenn Sie in einem mittelständischen Unternehmen tätig sind, wenn Sie Entwickler sind, wenn Sie ein Konstrukteur sind, wenn Sie Prototypenbauer sind oder Prototypenbauer kennen oder auch wenn Sie Ausbilder sind und in einer Weiterbildungsabteilung tätig sind, dann können die nachfolgenden Worte von meinem Interviewgast sehr wertvoll sein. Wir werden jetzt natürlich auch anknüpfen an ein sehr professionelles Thema wie in der letzten Folge. Wir werden auch ein kleines bisschen auf Simulation eingehen, ganz speziell im FDM-Bereich. Aus meiner Sicht was sehr Spannendes und sehr Neues. Ja, wer ist mein Interviewgast? Dominik Müller, er ist Anwendungsingenieur von Stratasys. Und Dominik, ich freue mich riesig, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, vielen Dank, Johannes. Also zuerst möchte ich mich natürlich auch bedanken für die Möglichkeit, hier mal in deinen Podcast-Folgen einen Slot mit einnehmen zu dürfen. Und natürlich auch deiner Community, und da hast du ja schon reichlich Leute, die dir folgen, da letztendlich mal ein Teil davon zu werden. Ja, bin 32 Jahre jung, verheiratet, habe einen Sohn. Letztendlich neben dem Beruf in der 3D-Druckbranche bin ich leidenschaftlicher Motorradfahrer. Natürlich ist da dann auch das ein oder andere Bauteil an meine selber umgebaute Motorräder 3D gedruckt. Mhm. Nebenbei bin noch Jugendtrainer im Fußball und radel natürlich sehr gern. Beruflich ist so, wie schon erwähnt, Anwendungsingenieur bei Stratasys. Das jetzt schon seit knapp 6 Jahren. Ich habe vor knapp über 10 Jahren auch ein duales Studium an der Duale Hochschule in Heidelheim absolviert. Letztendlich hieß der Studiengang Industrial Engineering, Fachrichtung Produktionstechnik. War damals ganz spannend, weil als wir zu den ganzen Fertigungsmethoden gekommen sind, war der 3D-Druck leider noch ein sehr kleiner Teil und nicht einmal eine komplette Vorlesungsstunde. Und wenn ich das heute so zurückdenke, hätte man natürlich damals schon mehr gewünscht, mehr Input. Ja. Mhm. Aber letztendlich ist es so, nach dem Studium hat es mich dann erstmal nicht in diese Branche hier, die sehr spannend ist, verschlagen, sondern ich war bei einem Automobilzulieferer tätig als Produktionsingenieur bei Johnson Controls in der Sitze-Sparte, also letztendlich die Produktion von Autositze. Damals habe ich dort angefangen, das war zu der Zeit, als noch die Vorgänger A-Klasse der Hochlauf war von der Produktion, und da hat man natürlich auch ganz viele Werkzeuge gebraucht, beziehungsweise waren da dann auch noch Bauteile, also Kunststoffbauteile, die am Sitz, also unterm Sitz montiert sind. Zum Teil auch aus pulverbasierte 3D-Technologien hergestellt, weil damals einfach nur die Serienwerkzeuge beziehungsweise Bauteile vorhanden waren an der Linie. Da war es dann so, dass ich eigentlich schon so die erste Erfahrung gemacht habe mit 3D-gedruckten Bauteilen, weil oftmals sind da die Raschnase gerade so abgeknallt, als die Werke halt mit Gummihammer draufgeklopft haben. Mhm. Ist halt ein bisschen groberes Geschäft, so ein Autositz zusammenzubauen. Und das hat mich da so ein bisschen dann nachdenklich gemacht und habe gedacht, 3D-Druck, ist das jetzt wirklich, oder die Bauteile, sind die wirklich nur so ausgelegt, dass sie in der Hand sich gut anfühle oder gut aussehen, oder kann man die später auch wirklich mal so in Kleinserie oder auch in einer Großserie verbauen? Mhm, ich wohne im Badischen, und Stratasys ist gerade, also die Europazentrale war oder ist 20 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Ja. Und habe damals dann gesehen, dass sie halt einen Anwendungsingenieur im After Sales benötigt haben, habe mich beworben, und dann hat es zum Glück auch gleich geklappt. Und letztendlich, was mache ich seither bei Stratasys? Ich viel mit Supportfälle zu tun. Das waren aber dann eher anwendungsbasiert, ja, also Druckparameteroptimierung, Bauteil, Redesign für die additive Fertigung, so Themen halt, wo ich dann letztendlich unsere Kunde oder auch Interessente dabei unterstützt habe.
Ihr helft denen also ganz gezielt, also du hilfst denen ganz gezielt, wenn die dann ein Problem haben, da nochmal tiefer reinzugehen in die Anwendung,
genau, um
die Parameter zu checken, vielleicht das Material anzupassen, damit das Ergebnis danach auch passt, ne?
So sieht's aus. Der Titel verrät ja schon so ein bisschen, okay, was hält Sie vom professionellen FDM-3D-Druck ab? Mhm. Ich war knapp 2 Jahre dann in der Support-Abteilung. Und dann gab es die Möglichkeit, zusammen mit meinem jetzigen Geschäftsführer, dem Andreas Langfeld, letztendlich die Desktop-Drucker von MakerBot, also der Hersteller MakerBot, gehört ja auch zum Stratasys-Konzern, die so ein bisschen hier in Europa zu integrieren, ja, weil die waren vorher noch ein eigenständiger, ja, Vertriebsniederlassung in Stuttgart und war dann kurzzeitig, also ja, waren knapp auch 1,5 Jahre dann für MakerBot Serviceleitung tätig und habe da halt auch erkannt, okay, nicht nur das, was ich vorher gemacht habe, hier mit einer Großkunde oder Industriemaschine zu arbeiten, sondern auch, okay, was für Sorge und Nöte oder was wolle auch Kunde, die jetzt auf kleinere Desktop-Drucker setzen, damit umsetzen, ja?
Ja.
Also habe so ein bisschen beide, ich sage jetzt mal, Größen der Maschine kennengelernt und nach dem, ich nenne es jetzt einfach mal Ausflug und der Lernkurve bei den kleinen Desktop-Druckern von MakerBot, bin dann wieder zurückgewechselt, letztendlich in die technische Beratung als Anwendungsingenieur auf der Stratasys-Seite, also für die große Industriemaschinen. Ja. Mhm. Und für die Zuhörer, die es nicht wissen, und ja, ich muss fast täglich staunen, dass das Kunde, wenn sie halt jetzt, ich sage jetzt mal, googeln und dann gucken, okay, Stratasys, denken sie erstmal, ja gut, Zentrale in USA und in Israel, ja, aber viele sehen halt nicht gleich ad hoc, dass unsere Europa-Zentrale beziehungsweise Europa, mittlerweile schon Afrika, betreuen wir hier vom Bade Airpark. Ja, da ist unsere Europazentrale mit großem Technologiesender und Demosender. Und ja, vielleicht muss da unser Marketing auch mal noch ein bisschen Website verbessern, ja, dass die Kunden direkt auch zu uns kommen können. Ja, wir haben hier, kann man schon sagen, offene Räume. Hier wird nichts versteckt. Die Kunden kommen in den Demosender rein, sehen dann erstmal natürlich viele Bauteile, die zum Teil auch nachbearbeitet sind. Das verschweige mir auch nicht, ja. Was man dann natürlich noch mit Veredelung machen kann.
Ja,
also
ja.
Die Bauteiloberfläche raushole und danach geht es gleich weiter hier in unser Technologiesender, wo letztendlich knapp 40 Anlagen stehen von den kleinen MakerBot-Desktop-Geräten über die, ich sage jetzt mal, Einstiegsgeräte von Stratasys, also der F-Serie und den Desktop-Polychat-Systeme hin zu den großen industrietauglichen AM-Systemen dann. Wir werden es später auch nochmal kurz sagen, nach der Podcast-Aufzeichnung schreibt dem Johannes, ihr seid jederzeit herzlich hierhin eingeladen nach Baden-Baden bzw. Rhein-Münster, wo der Baden-Airpark ist.
Ja. Ich glaube, ihr seid näher am Kunde, als der Kunde selbst denkt. Ne? Ich habe vielleicht ein großes Auftreten, aber auch in diesem Unternehmen bei euch arbeiten natürlich Menschen, die direkt gutes Business machen und ihr seid ja schon lange in der deutschen Industrie ja auch verwurzelt. Ne?
In dem Definitiv. Fall. Ja. Also viele kennen vielleicht jetzt auch im deutschsprachigen Raum dann doch eher noch unsere, Vertriebspartner. Mhm. Zum Beispiel die Firma AlphaCam aus Schorndorf, Medacom zu nennen aus dem Frankfurter Raum, die Firma NC aus dem Bayerischen und die Firma Syntec, die ja da auch sehr nah an den Kunden sind. Ja. Aber letztendlich ist es nicht so, dass wir hier eine Abwehrhaltung haben oder so eine Firewall, sondern wir sprechen auch im Dialog mit unseren Vertriebspartnern direkt mit den Kunden, ja.
Okay, super.
Ja. Eins noch zu nennen, oftmals wird erstmal Analyse gemacht, okay, wenn ich jetzt einen 3D-Drucker kaufen will, ich schaue mir die ganze Datenblätter an, mache dann große Excel-Tabelle, wo ich Hersteller A, B, C vergleiche, anhand von theoretischen Inhalten, ja. Wenn ihr aber ein Auto kauft, wie ist denn da? Dann gehen wir zum Händler, ja. Ihr wollt eine Probefahrt machen, ja. Also, kommt zu uns, schaut euch die Maschine und die Prozesse an. Ja?
Ja, ja. Man vergleicht ja auch nicht die Klimaanlage jetzt mit dem einen und mit dem anderen. Ne? Das ist ja auch klar. Wenn man jetzt sich eine Liste, eine Excel-Liste macht und Fahrzeuge vergleicht, man muss da schon immer gucken, wie macht man es in anderen Branchen auch, und man muss dort nichts Neues erfinden. Ne? Ja,
ja,
genau.
Definitiv.
Ja. Jetzt ist natürlich das Thema FDM, Fused Deposition Modeling, jetzt mal ganz einfach gesagt, die fahrende Heißklebepistole, in dem Fall, dass eine Düse in Kunststoffdraht erhitzt, ja, ein sehr bekanntes und weit verbreitete Technologie. Es gibt dabei Desktop-Drucker als auch professionelle Maschinen. Jetzt, wie siehst denn du diese Technologie aktuell bei euch?
Also die 6 Jahre, wo ich jetzt da letztendlich tätig bin für den Stratasys-Konzern, ganz ehrlich, FDM-Technologie immer noch total unterbewertet. Wenn man bedenkt, dass der Firmengründer von Stratasys, Scott Grant, im Jahr 1989, ja, also jetzt schon über 30 Jahre her, die FDM-Technologie anhand von, so wie du gerade gesagt hast, einer Heißklebepistole patentieren hat lassen. Ja. Da, kurze Anekdote, also da war es so, dass er für seine Tochter halt einen Spielzeugfrosch herstellen wollte. Und hat dann gedacht, als er dann mit der Hand die Heißklebepistole geführt hat, ja, das Ganze kann ich doch eigentlich auch automatisieren, ja, dass ich anhand linearer Führungen dann die Heißklebepistole bewegen lasse. Und so dann halt Schicht für Schicht letztendlich das Bauteil oder den Spielzeugfrosch herstellen lassen. Ja, also leider auch heute noch kenne viel zu wenig eigentlich die meistverbreitete 3D-Drucktechnologie der Welt. Ich meine, es gibt jetzt immer mehr einen Einzug auch in die Schule. Da wollen wir als Hersteller natürlich auch mitwirken, ja, um gerade die additive Denkweise, also dieses Mindset so ein bisschen mehr zu verbreiten und auch halt den jungen Leuten aufzuzeigen, ey, ihr könnt euch sehr einfach mittels kostengünstiger 3D-Drucker auch schon selber Ideen umsetzen. Sicherheitsvorkehrungen, also niemand wird jetzt ein 12-jähriger Schüler direkt an Drehmaschinen lassen, ja? Weil da einfach das Verletzungsrisiko viel zu groß ist. Aber jetzt mal so ein 3D-Drucker und ja, auch in Baden-Württemberg gibt es über das Kultusministerium da so ein Programm, dass Schule über Medienzentren zum Beispiel 3D-Drucker ausleihen können. Ja, das Erlebnis des 3D-Druckens, ja, dass da was würstelweise in Anführungsstrichen entsteht, ist halt sehr groß, auch für die Schüler. Ja? Und die lernen dadurch sehr viel.
Es ist auch ja auch schon gigantisch, ja, innerhalb kürzester Zeit ein Bauteil in der Hand zu halten mit einer Fertigungstechnologie, die auf Kunststoff basiert und man kein riesen Investment hat und das auch noch in der Schule. Ne? Also ich glaube, da wir diese konventionelle Fertigungstechnologie kennen, uns wird es noch viel stärker bewusst, den jungen Schülern vielleicht gar nicht so arg, ne?
Genau, und man hört es auch jetzt, die derzeitige Situation da draußen, es wird mehr darüber debattiert wieder, wir brauchen mehr Tablets, mehr Digitalisierung, ja? Aber die Schüler, mal ganz ehrlich, daheim, ja, oder im privaten Umfeld, die nutzen doch schon die digitale Möglichkeiten. Und das viel mehr als wir, als, ich sage jetzt mal, Erwachsene, das können. Ja? Und gerade die kleinen Drucksysteme, also kleine 3D-Drucker, die sind halt so einfach zu installieren. Ja? Das kann heute schon mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen funktionieren, per App. Ja? Und die Bedienung wird auch immer einfacher. Also sprich, die, ich sage jetzt mal, Lehrer, die sich da so ein bisschen dagegen sträuben, da ist es dann so, dass die Schüler die Kiste in Betrieb nehmen und dann laufen lassen. Ja, ja, also ein super werkzeugloses Verfahren. Ich meine, die ganzen Schlagwörter, die natürlich die Vorteile vom 3D-Druck aufzeigen, die brauchen wir jetzt gerade nicht nochmal erwähnen, kommt nachher noch in der weiteren Diskussion mit uns beide. Aber die Schüler müssen halt wirklich erkennen, oder nicht nur die Schüler, auch unsere Zuhörer jetzt und die dann einen 3D-Drucker im Unternehmen vielleicht betreiben oder auch die Idee haben, einen anzuschaffen. Das ist halt das FDM-Verfahren. Man braucht mit den Maschinen, die es heute schon gibt am Markt, keine spezielle Raumanforderung. Ja? Und es ist halt die simpelste Art und Weise, unterschiedlichste Materialien, also thermoplastische Kunststoffe, zu verarbeiten.
Ja, man kommt viel schneller ans Ziel, ne, wenn man die Technologie wechselt. Es ist ja so, dabei kommt es ja aber immer wieder vor, dass mit, jetzt ich nenne es mal Desktop-3D-Druckern versucht wird, jetzt im im mittelständischen Unternehmen auch qualitativ hochwertige Bauteile in Serie zu drucken oder so ein Stück weit auch professionell zu wirken. Und was fällt denn dir da jetzt auf? Warum wird das versucht? Weil wenn man in der konventionellen Fertigung denkt, dann darf es immer nur die beste und die teuerste CNC-Maschine sein, um mit der besten Spindel und was es da sonst noch alles gibt. Aber im 3D-Druck, da reicht dann der Desktop-Drucker aus, um Serienteile zu machen. Was fällt dir da auf, weil du bist jetzt schon eine ganze Zeit lang im Markt drin?
Ja, also ich meine, du hast vorhin im Intro auch erwähnt und in einer anderen Podcast-Folge sagst ja diesen Satz eigentlich immer. Der 3D-Drucker hat eigentlich den Anwender im Griff, anstatt der Anwender den 3D-Drucker. Ja? Und ich meine, gerade wenn Kunde oder Interessent halt auch darüber spreche, okay, sie probieren Kleinserie herzustellen oder letztendlich wiederholbar genaue Bauteile. Ja? Also wenn man über Stückzahl, nicht jetzt Rapid Prototyping, nur Stückzahl 1 herstellt, sondern auch Stück 50, Stück 150 und die gleiche Maßhaltigkeit haben. Ja? Also sprich, die Anwender oder Einkäufer halt Themen wie Prozesssicherheit, ja? Wiederholbare Druckergebnisse und Maßheitlichkeit fordern, dann muss man halt letztendlich auf zum Teil auch höherpreisigere Systeme setzen. Ja? Das Gleiche ist aber genau im CNC-Bereich, ja? Oder Blechbiegemaschine, Laserbearbeitungszentren. Da setzen sie ja, auf die bekannte Player am Markt. Den Markt gibt es natürlich auch schon länger, gar keine Frage. Ja.
Ja.
Aber hier wird Geld investiert und wenn man dann versucht, eine Kleinserie mittels thermoplastische Kunststoffe seinen Kunden anzubieten, dann sagt man, ja gut, dann schaffe ich halt anstatt einem großen, industrietauglichen 3D-Drucker, schaffe ich lieber 5 Desktop-Drucker an. Ja. Da kommt es dann wieder drauf an, der Preis. Ja. So ein kleiner Desktop-Drucker, okay, ich sage jetzt mal Preisbereich 5.000 Euro oder auch niedriger. Da kann ich halt dann mal sagen, okay, ich hole mal mehrere von deiner Kiste. Aber dieses Thema Trial and Error, ja, sprich auch, dass ich jetzt ein Bauteil druck und davon ausgehen muss eigentlich, dass mir vielleicht nicht die Maßhaltigkeit liefert oder zum Beispiel auch einen thermischen Verzug gibt, das muss ich halt alles mit einberechnen eigentlich auch bei der Anschaffung.
Ja, ja.
Da muss man sich halt wirklich die Frage stellen als Kunde, kann ich die reduzierte Leistung, die mir vielleicht so ein Desktop-3D-Drucker bietet und die verminderte Ergebnisse dadurch auch, also die Druckergebnisse, akzeptieren, wenn halt der Preis mein einzigster Kauftreiber ist, ja? Oder eine sehr hohe Gewichtung der Preis von der Investition hat.
Ja, ja. Aus meiner Sicht ist es auch so, ne? Welchen Anspruch hat man denn an Bauteile? Und es hat leider in unserer Welt noch nie wirklich funktioniert, dass man ein sehr kleines Investment gemacht hat, aber einen riesengroßen Ertrag und alle dann zufrieden waren. Ja, ich glaube, dass sich das da so ein bisschen widerspiegelt, dass man mit einem, sagen wir mal, sehr einfachen Gerät keine Serienteile herstellen kann mit einem zertifizierten Material und noch vielen weiteren Dingen, die einem dann auch noch wichtig sind, weil man die Bauteile ja an Kunden verkauft.
Definitiv. Also ich meine, auch im Desktop-Bereich, also Desktop-3D-Drucker, da gibt es halt sehr große qualitative Unterschiede. Ja? Wenn ich aber jetzt als Anwender von meinem Geschäftsführer gesagt bekomme, okay, hier, führ mal das ein, darfst du auch ein bisschen Zeit nehmen, den 3D-Drucker dann zum Laufen zu bekommen. Ja? Nur da der Geschäftsführer dann merkt, oh, der ist ja nur noch mit dem 3D-Drucker beschäftigt, ja, dann läuft vielleicht auch ein bisschen was schief. Ja? Und dann habe ich ja aus unternehmerischer Sicht ja, die Personalkosten nicht auf den kleinen Desktop-Drucker draufgerechnet. Ja.
Da ist dann die Qualität des Bauteils sehr stark in die Vorbereitung des Druckjobs geflossen.
Definitiv. Wer da am 3D-Drucker halt spart, der muss in aller Regel dann halt auch die Zeit investieren, um die Maschinen A, mechanisch zum Laufen zu bekommen, ja, also die auch günstigere Desktop-3D-Drucker haben bisher um das Thema Kalibrierung oder Nivellierung der Bauplatte in Blatt Papier oder mit der Füllerlehre hingeht, ja, um da halt auch wirklich das Druckbett im Wasser zu haben. Ich muss halt der Drucker erstmal dazu bringen, halbwegs reproduzierbare Ergebnisse zu liefern.
Ja. Ja. Lass uns da ruhig mal ein bisschen tiefer reingehen
Ja.
in das Thema, ne? Was sind denn da so die größten Probleme bei dem täglichen Umgang? Weil ich glaube, jeder, der jetzt einen Desktop-Drucker hat, das ist jetzt eine Sache, das weiß, glaube jeder. Es sind schon mal Teile schiefgegangen. Man geht
Ja.
abends nach Hause und am nächsten Morgen ist da Nudelsalat, ne? Aber wie spiegelt sich das in deiner Welt wider? Was siehst du da für große Probleme, wenn wir da mal das Thema ein bisschen tiefer reingehen?
Gut, also so wie du es gerade schon erwähnt hast, erstmal gibt es ja immer den Druck in den Unternehmen, ja, Zeitdruck. Schnell Bauteile auf dem Tisch liegen zu haben, diese zu verbauen, zu testen, dann vielleicht nochmal eine Konstruktionsschleife drüber laufen lassen, nochmal das Bauteildesign anzupassen, was Druckjob A jetzt noch nicht ganz gepasst hat, ja. Also sprich immer ein zeitlicher Druck. Wenn der Anwender jetzt von dem Desktop-3D-Drucker dann auch noch jedes Mal zittern muss, wenn er morgens ins Büro kommt und dann zum Drucker läuft und sieht, ah, hat geklappt, hat nicht geklappt, ja. Das ist halt dann so ein Szenario, wo dann wirklich auch der ein oder andere mit der Zeit sagt, ja, Mist, hätte ich doch einfach von vornherein meinem Geschäftsführer gesagt, du, entweder wir holen uns was zum Ausprobieren, ich setze viel Zeit rein, ja, oder gebt mal ein paar Euro mehr, ja, und wir haben ein System, wo wir dann wirklich uns darauf verlassen können, dass es halt zuverlässig läuft. Ja.
Ja.
Und gerade halt auch Mitarbeiter, die dann noch nicht viel Erfahrung mit 3D-Druck haben, ja, oder Additivfertigung, ich nenne es erstmal 3D-Druck wegen dem Desktop-Bereich, können sich halt nach vielen erfahrenen Problemen, die sie wirklich erkannt haben, auch von der FDM-Technologie abkehren. Ja? Und dann sage ja, nee, Stratasys, wenn die jetzt sage, hier, das ist ja ein industrietauglicher FDM-Drucker, dann ist ja das gleiche wie die kleine Desktop-Drucker, also die laufen ja nicht zuverlässig, beziehungsweise gibt es Unterextrusion, Warping etc. Da kann man dann auch so ein bisschen die Technologie ins Falschbild drücken. Natürlich muss man auch sagen, größte Probleme im täglichen Umgang. Die kleinen Systeme sind halt einfach nicht darauf ausgelegt, wirklich mal rund um die Uhr in Betrieb zu sein. Ja? Das bedeutet dann auch, dass zum Beispiel so eine Riemenspannung abnimmt. Dadurch hat man dann einen Versatz in XY-Schichten, ja, dass man dann deutlich am Bauteil aussieht, also an der Qualität. Also sprich, es werden ja günstige Einzelteile, also Komponente in den Desktop-Druckern auch verbaut. Ansonsten könnte es die Hersteller nicht so günstig auf den Markt werfen. Und das hat halt dann aber auch was, das geht zu Laste halt der Zuverlässigkeit des kleinen 3D-Drucksystems.
Das kann ich richtig gut verstehen, ja.
Aber klar, wenn man jetzt nur, ich sage mal, nur in Anführungsstrichen Musterteile braucht, wo erstmal die Oberfläche zweitrangig ist, ja, oder auch die Maßhaltigkeit, dann sind Desktop-Drucker natürlich ein Weg, wo man gehen soll. Ja. Also wir haben viele Kunden, die halt sagen, okay, die ersten Versuchsteile, ja, ich sage jetzt mal Handmuster, fertigen wir auf unsere kleinen Desktop-Systeme aus zum Beispiel auch PLA-Kunststoff, ja, so ein günstiger Einstiegskunststoff. Und wenn man später halt dann dem Kunde auch, also unserem Kunde, die Muster aufzeigen wollen, dann fertigen wir sie auf den industrietaugliche größere FDM-System. Ja? Da wissen wir dann, wenn der Kunde, okay, das Bauteil danach vermessen will oder auch Einbauversuche macht, wo Festigkeit eine Rolle spielt, da ja, wissen sie halt durch den Einsatz auch der höher temperaturbeständige Kunststoffe dann auf unsere Systeme, dass es beim Kunden nicht zu einem Bruch kommt, das Bauteil. Und der
Ja.
dann verärgert ist, ja, was liefert er mir hier für Musterteile? Ja?
Ja. Im Endeffekt geht es ja darum, nicht nur zu sagen, ich mache 3D-Druck und ich kaufe jetzt eine Maschine und ich drucke ein bisschen was, sondern auch hier wieder tiefer reinzugehen und zu sagen, für was verwende ich denn überhaupt die Technologie? Wo macht es am meisten Sinn, etwas einzusetzen? Wie auch immer ich im Podcast sage, von der Anwendung rückwärts denken und wenn es um einfache Handmuster geht, dann ist so ein Desktop-Drucker die einfachste und schnellste Lösung. Aber wenn ein Kunde dahinter steht, der Qualität fordert, ich glaube, dass ein Desktop-Drucker das nicht leisten kann, ne?
Da gibt es ja auch, kann man sagen, Entwicklungsschritte. Alle 2 Jahre kommt dann wieder ein neues Fabrikat von den Desktop-Herstellern auf den Markt, was dann noch wieder ausgereifter wird. Ja? Ich meine, da müssen auch wir uns als großer Hersteller auf Beine setzen. Ich meine, wir haben auch mit unserer F-Serie da vor knapp über 2 Jahren eine Plattform geliefert, um zu sagen, okay, liebe Kunde da draußen, ihr könnt auch schon ich sage jetzt mal, aus dem Premium-Segment, also aus unseren großen FDM-Systeme, wurde die Technologie nach unten gebrochen, ja, also so wie es auch in der Automobilindustrie zum Beispiel wieder ist, ja, dass man halt sagt, okay, so ein Head-Up-Display gibt's halt heute auch schon in den niedrigpreisigeren Modellen, ja, das was vorher in den ganzen höherpreisigeren Fahrzeugen eigentlich nur State-of-the-Art war.
Ja, ja. Auf das, was ich noch hinaus wollte, aber warum ist das so? Warum gibt's da, jetzt haben wir über Probleme geredet in dem Fall. Ja. Ihr kennt euch da ja wesentlich besser aus, weil ihr, ich habe gehört, eure Maschinen sind ja schon lange Zeit im Markt. Viele große Unternehmen arbeiten schon sehr erfolgreich damit. Dem Prototyping wird schon seit sehr vielen Jahren eingesetzt. Wenn jetzt jemand sagt, ja, was muss ich denn da jetzt überhaupt vergleichen? Was ist bei euch anders und worauf wird im Endeffekt großer Wert bei euch gelegt? Weil das Grundprinzip von FDM ja immer noch das gleiche ist, ne?
Definitiv. Also technologisch, klar, im Hintergrund gibt es da nochmal die Unterschiede. Aber wenn man jetzt nur das FDM Schicht für Schicht drucken sieht, ist es natürlich gleich. Erstmal geht es natürlich rein in das Material. Ja? Der Kunde hat schon sein Serienmaterial, kennt natürlich ABS-Kunststoffe, Polyamide, Polycarbonat und dann auch hoch in Richtung Hochleistungskunststoffe. Ja? Kennt er alles. Jetzt wird er hier natürlich auch erstmal noch in die Irre geführt, ja, weil es natürlich auch, ich sage jetzt mal, neue Hersteller auf dem Markt gibt, die dann gleich mal rausgehen und sagen, wir können alle thermoplastische Kunststoff verarbeiten. Die, die sich damit auskennen, wissen dann auch gleich, okay, da wird schon ein bisschen arg geprotzt. Ja. Und auf Messe mal so ein kleines Giveaway zu drucken aus Pi-Kunststoff heißt noch nicht, dass ich dann in Serie auch große Bauteile mit komplexeren Geometrien fertigen kann. Ja? Mhm. Da muss man natürlich erstmal hinter die Fassade gucken. Auch das Thema Materialien, Geruchsentwicklung, ja? Oder Dämpfe. Jetzt kaufe ich so eine ABS-Spule online, ja? Weiß aber nicht, ob das sortenrein ist. Sind da von dem, ich sage jetzt mal, asiatischen Zulieferer irgendwelche Additive noch mit eingeflossen, um das Material noch ein bisschen günstiger herzustellen, also das Filament. Alles so Themen, die, wenn man dann die Kunden darauf hinweist, ja, wird oftmals auch von jetzt so Sicherheitsabteilungen in Unternehmen, die sagen dann gleich mal, oh, stopp, Geruchsentwicklung. Pass mal erstmal auf, braucht man die Materialdatenblätter, müssen wir ein bisschen ins Detail reingehen. Dann aber auch, was ist bei uns anders? Ich meine, gerade das Thema, die abgestimmten Druckparametern für die vorhandenen Materialien. Ja. Es hat einen Grund, warum Stratasys gewisse Materialien, die andere angeblich reproduzierbar hinbekomme, warum es mir auf unsere Industriemaschinen noch nicht zugelassen haben. Ja. Auch wir haben halt Entwicklungsstufe für Materialien. Das sind dann so Gates, die halt durchlaufen werden müssen, wo auch nicht nur das kleine Bauteil gedruckt werden muss, sondern aus Bauteil, was, ich sage jetzt mal, so ein Bauraum von unserer größten Anlage, der F900, also 900 mal 600 mal 900 Millimeter. Über den Bauraum muss halt das Material dann auch reproduzierbar druckbar sein. Ja? Und jetzt nicht nur das eine Benchy-Modell von Cineverse. Und dann kommt es halt auch, wenn man dann immer mehr jetzt in diese technischen thermoplastischen Kunststoffe reingeht, ist es halt so, also die Materialien, klar, die werden vom Markt gefordert, ja. Aber es hat auch hier einen Grund, warum wir jetzt noch nicht ein PA66 mit Glasfaseranteil haben. Wie zuvor halt erwähnt, weil es unterschiedliche Entwicklungsstufen durchlaufen muss.
Also hier garantiert in dem Fall, dass das Material, das ihr anbietet, in den verschiedensten Geometrien, in den verschiedenen Größen mit den Parametern auch sicher läuft, damit der Anwender nicht wieder diesen Tüftel-Effekt hat, dass er aus diesem Standard ausbricht. Jetzt hat er mal ein bisschen was Spezielleres und will seinem Kunden dadurch helfen. Und da muss er wieder Zeit reinstecken.
Definitiv. Und gerade halt im FDM-Bereich haben wir weltweit, also die größte Anzahl noch an laufenden Patenten. Ja? Mhm. Gerade ein so ein Patent ist auch das Thema der komplette Bauraum, ja? Der halt nahezu hermetisch abgeriegelt ist, wenn es um das Thema Temperaturverteilung in dem Bauraum geht. Ja? Weil es ist dann ausschlaggebend auf die Bauteilgenauigkeit auch und ob es einen thermischen Verzug gibt oder nicht. Ja? Also wenn man da dann oftmals auch so wiederum die Desktop-Geräte sieht, die halt komplett offen sind, ja, du hast ja auch schon oft in deiner Podcast-Folge erwähnt, ja. Das Fenster auf, dann kommt der Luftzug und dann zieht es mal eine Ecke hoch. Ja? Wenn man bei den Desktop-Druckern auch wieder sieht, okay, die, wenn jetzt nur in Anführungsstrichen die Bauplatte beheizt ist, ja, und ich will jetzt mal ein Gehäusebauteil drucken, was halt die komplette XY-Ebene der Druckplatte bedruckt wird, ja, wie sollen die Temperatur dann durchs Bauteil komplett nach oben hingehen, wenn da noch irgendein Ausleger ist. Also es ist halt immer so eine Sache. Bei uns sind die komplette Bauräume beheizt, ja. Da gibt es dann auch so Analyse, gerade wenn wir in den Bereich reproduzierbare Bauteile gehen, wo die Kunden halt sagen, okay, sie brauchen die ganze Temperaturverteilung, nicht nur unten auf der Platt, sondern auch hinten im letzten Winkel des Bauraums, der bedruckbar sein muss. Ja? Mhm. Gleiche Bauteilgenauigkeit dann gewährleistet zu können.
Ja, ja. Weil wenn man höhere Ansprüche hat, dann geht es aus meiner Sicht noch mehr darum, nicht nur nach der Düsentemperatur zu gucken und nach einer aufgeheizten Platte, sondern da spielt viel, viel mehr mit, das aufeinander abgestimmt werden muss. Ne? Und da seid ihr ja schon, ich habe es gelesen, seit 30 Jahren macht ihr Materialextrusion. Also ihr kennt euch da ja dann wunderbar aus, wie so ein Material fließen muss.
Richtig. Genau. Und gerade auch das Thema Druckparameter, das ist halt dann auch so eine Sache. Viele denken immer, okay, da wir nur uns oder nur unsere eigenen Materialien zulassen, ja, also verdruckbar sind auf den Geräten, dass wir halt dementsprechend die Druckparameter auch nicht freigeben. Bei uns ist das schon so in unserer Slicing-Software, dass der Kunde entweder er hat halt nur das, ich sage jetzt mal, Druckjob oder Bauteil importieren, ein, zwei Einstellungen mache, Infill, also die Füllrate des Bauteils zu wie viel Prozent und welche Schichthöhe, ja, und dann auf Drucken klicken, den Modus gibt. Es gibt aber auch den Expertenmodus, da kann ich Rumpfungsfaktoren nochmal beeinflussen, ja. Ich kann dort die Wandstärke mit unterschiedlicher Konturweite drucken, ja. Mhm. Ich kann die Anzahl der Konturbahnen verändern. Ich kann die Infill, also die Abstände zwischen den Bahnen variieren. Aber es ist halt immer noch so, dass die Software ausgelegt ist, okay, ich kann was verstellen, ja, wenn ich mich reinfuchsen will in jeden Layer. Ja, ich kann jeden Layer unterschiedliche Druckparameter hinzufügen über sogenannte Gruppen. Ja. Mhm. Aber du kannst nicht so verstellen, dass danach, wenn du auf Drucken klickst, kein Druckergebnis mehr rauskommt.
Ja. Okay. Man ist in der Autobahn ein bisschen fest gehalten, dass man nicht über die Leitplanke hinausschießt und dann einen Fehler macht. Ne? Also ihr macht da auch Schranken rein, damit es nicht komplett schief geht bei euch. Ne?
Ja. Also gestern zum Beispiel habe ich auf hier YouTube ein Video gesehen aus so einer 3D-Druck-Community. Da hat einer die Verfahrgeschwindigkeit des Druckkopfs, ja, so ausgereizt, dass er mit 800 mm pro Sekunde da gedruckt hat. Also ich weiß nicht, ob das zielführend ist, ja, weil er muss runterkorrigieren, um halt wirklich nicht nur die Fädenbildung zu haben, damit ein bisschen ein Würstel rauskommt, sondern es muss halt maßhaltig dann später sein, ja?
Ja. Wenn wir da schon bei Zielsetzung jetzt sind, jetzt, wie sollte man denn vorgehen und was sind so Anzeichen für, also so ausschlaggebende Punkte, wann sollte man unbedingt auf eine professionelle Maschine wechseln? Wann empfehlt ihr das? Weil es sind ja ziemlich viele Desktop-Maschinen jetzt im Markt und es wird gedruckt und die sind jetzt alle auf so einem Level, ich sag mal so, the second wave of 3D-Printing kommt jetzt so ein Stück weit.
Ja, also letztendlich uns als großen Hersteller ist das natürlich auch ein Vorteil, dass ganz viele damit arbeiten. Aber noch, glaub mir, du sprichst ja auch tagtäglich mit der Kunde. Es gibt noch so viel, die eigentlich gar nicht wissen, okay, was können sie alles mit 3D-Druckern umsetzen. Aber die diese schon nutzen, ja, auch die Desktop-Drucker, die kommen halt irgendwann an ihre Grenze. Sei es die Grenze Durchsatz, ja, dass es nicht mehr schaffe, die Menge an Bauteile zu drucken mit den kleineren Systemen. Weil letztendlich, wenn so ein Desktop-Drucker im Unternehmen steht, ja, das macht sehr schnell die Runde. Dann kommen ganz viele mit Ideen, die sie gedruckt haben möchte. Und das wächst ja dadurch auch, ja, diese additive Denkweise. Aber durch das, dass alle an Grenze kommen, die Grenze sind dann A, Zuverlässigkeit, Präzision, reproduzierbare Ergebnisse, aber auch vielleicht, dass sie Materialien dann verwenden wollen, die es halt auf den Desktop-Systemen so noch nicht funktionieren, beziehungsweise auch wieder hier zuverlässig laufen. Ja. Mhm. Und da kommen wir halt dann ins Spiel, wo man sagen kann, letztendlich bei der Kaufbetrachtung dann auch, dass nicht nur der Preis ausschlaggebend ist, ja, sondern habe ich einen Ansprechpartner oder also von dem Hersteller oder kaufe ich einfach online per Knopfdruck so einen kleinen Desktop-Drucker. Der Hersteller sitzt in, weiß ich, auch im asiatischen Raum. Wenn ich Ersatzteile brauche, dann steht der Drucker erstmal vielleicht. Oder ich gucke, wo ihr vielleicht vergleichbare Ersatzteile auf dem europäischen Markt bekommt. Also bei uns ist dann so Ansprechpartner, auch in Landessprache. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel hier für die EMEA-Region knapp 200 Mitarbeiter sitzen, auch zum Teil in Homeoffice dann in den jeweiligen Ländern. Und die sind halt dann direkt nah am Kunde, ja, in Landessprache. Das ist auch wichtig. Nicht nur alles immer Englisch, Englisch. Mhm. Aber auch natürlich das Service, also der Herstellerservice. Wir verweisen dann nicht nur, wie jetzt die Desktop-Drucker, okay, dann musst du halt dann bei deinem Händler nachfragen, wie es aussieht, ja, mit dem Service oder Wartungsverträge, ja, für so Industriemaschinen, wie sie mir bieten. Haben wir für die kleinste Maschine, ja, diese, selbst schon die Makerbots oder dann die F120, also der kleinste, ich sage jetzt mal, Bauraum von den FDM-Druckern von Stratasys, haben wir schon Wartungsverträge, weil das einfach die Kunde dann, die sind es gewohnt, ja, über einen Wartungsvertrag dann auch schneller in die Hotline reinzukommen und aber auch schnellere Reaktionszeiten zu haben von uns als Hersteller.
Ja. Manchmal hat man auch gar kein Problem, sondern einfach nur eine Frage, die man hat, um das Bauteil vielleicht noch besser drucken zu können, einfacher drucken zu können, ne? Weil sich ja täglich auch immer wieder was ergibt durch die Anwendungen, die man hat.
Genau, und man muss sich halt dann auch als Anwender dann nicht durch, ich sage jetzt mal, die dritte 3D-Druck-Community durchlesen und schaue, oh, Vorschub, ja, Extrusionstemperatur plus minus 5 Grad, damit es dann gescheit durchextrudiert wird, sondern bei uns, da ruft man halt dann im Support an, spricht mit einem Anwendungsingenieur aus dem Support, ja, und dann Anwendungsberater, so wie es ich zu Beginn bei Stratasys war, und man hat halt direkt einen an der Stimme und da gibt es ja die Tipps. Dann geht es aber auch weiter. Oftmals, ich habe es vorhin ja gesagt, nicht der Preis ist ausschlaggebend, auch die Maßgenauigkeit der Bauteile. Wenn man, wir sehen es dann auch oftmals an so zum Beispiel Bachelorarbeiten, ja, die halt dann, wo der Student in seiner Abschlussarbeit dann analysieren muss, was ist der beste 3D-Drucker für das Unternehmen XY. Und wenn man da dann in die Excel-Tabelle, wenn es der Student einem schickt als Hersteller, reinschaut und man guckt, Aspekt Genauigkeit, ja, da wird dann die Positioniergenauigkeit vom Schrittmotor verglichen mit der Bauteilgenauigkeit, wie wo es bei uns halt Maßberichte gibt, ja, über unterschiedlich große Bauteile, die dann vermessen wurden, so wie es in der Industrie gemacht wird, ja, in den Qualitätsabteilungen. Auch wenn Spritzgussbauteile erstmal vermessen werden, bevor es dann in die Serie geht, ja, erste werkzeugfallende Bauteile. So ist es halt bei uns auch. Dann aber auch, gerade wenn wir hinkommen zu dem Bereich Kleinserie zu fertigen, mittels FDM-Technologie, da ist halt dann auch wichtig, okay, Druckparameteranpassung, klar, ich kann noch sehr viel auch durch Druckparameter rausholen aus einem Bauteil oder beziehungsweise aus der Druckzeit, ja, und dementsprechend halt auch, was die Kosten angeht des Bauteils, aber der Durchsatz, der ist halt auch wichtig, okay? Wie viel kriege ich dann auf die Bauplattform? Kann ich den Drucker dann mal über, ich sage jetzt mal, 2-3 Tage allein drucken lassen, ohne jedes Mal die Rüstzeit zu haben, Material nachzuschieben? Wir haben große Materialkanister, ja? Da kann ich die Maschinen auch mal eine Woche lang rennen lassen, ohne zu zittern, dass es durchläuft, ja? Und zu guter Letzt, was natürlich auch zu erwähnen ist, das Thema Software, ne? Slicing-Software. Auch hier, wir haben natürlich unsere eigene Software, um die Druckjobs vorzubereiten. Auch hier, das ist ein Grund, ja? Weil man halt dann genau wissen, okay, was muss eingestellt werden, damit es reproduzierbar rauskommt. Wir verweisen dann nicht, so wie oftmals, Henne-Ei-Problem. Ja? Ist jetzt da, ich sag mal, der Desktop-Drucker schuld oder ist die Drittanbieter Slicing-Software schuld, ja? Weil wenn da kein gescheites Zusammenspiel gibt, dann wie soll ein zuverlässiger Druck Bilder rauskommen.
Ja. Wenn wir schon beim Thema Software sind, ne? Ich habe am Anfang das Thema Simulation ja kurz angesprochen. Kannst du da vielleicht noch kurz drauf eingehen?
Also zum Softwareprozess, das noch kurz zu erwähnen, bei uns, wir sind weggegangen vor ein paar Jahren von dem reinen STL-Format. Ja? Weil der Konstrukteur, ich sage jetzt mal, wenn der in seiner Dateiablage dann noch ein zusätzliches Format, also Dateiformat einführen muss, beziehungsweise aus einer CAD-Software raus exportieren, nur für einen 3D-Druck. Und er macht dann unterschiedliche Design-Iterationen. Ja? Man muss dann jedes Mal wieder seine STL-Datei generieren, nur wenn er ein Muster gedruckt haben will. Das ist aufwendig. Das ist ein zusätzlicher Schritt in diesem Workflow. Und wir gehen hin, dass man halt native CAD-Formate einsetzt. Der Kunde kann direkt die Baugruppe einladen, ja, aus SolidWorks raus, aus CATIA raus, aus ProE etc. Und im Hintergrund wird dann von unserer Software natürlich wieder dieses STL-Format erzeugt, weil das halt dann notwendig ist für den Slicing-Prozess. Dann ist es so, Thema Simulation aus unserem vorbereitenden Job, ja, diese Exportparameter, die Druckparameter letztendlich einschließen, kann man reingehen in Simulationssoftware. Da arbeite ich mir sehr eng mit iXtreme zusammen. Die haben eine Software, nennt sich Digimat AM. Und da ist es dann möglich, die FE-Analyse oder Strukturanalyse halt anhand des gesleisten Jobs zu machen. Ja? Plus, da sind natürlich dann auch diese Infill-Prozentzahlen schon mit drin in diesem gesamte Jobpaket. Und dementsprechend wird dann das Bauteil analysiert, wie auch die thermische Einflüsse sind auf das Bauteil während des Druckprozesses in unserer Maschine. Und diese Parameter werden dann nochmals angepasst, ja, um letztendlich dem Warping entgegenzusetzen, aber auch Spannungen im Bauteil zu minimieren. Ja. Und alles halt auf Grundlage des gesleisten Druckjobs und nicht des Volumenmodells, wo man nicht weiß, okay, was hat jetzt der Anwender eingestellt an Wandstärke, Infillrate und so weiter.
Also man kann im Vorfeld schon überprüfen, wie kann ich mein Bauteil noch besser machen? Und andererseits, klappt es überhaupt so? Kommt es dabei raus, was ich mir eigentlich wünsche mit den Parametern, die ich mir vorgestellt habe oder die ich eingestellt habe oder mit der Konstruktion, die ich vorgenommen habe?
Genau, richtig. Ja. Ein Aspekt, den man da noch mit einfließen lassen soll, ist halt, ich habe es vorhin erwähnt, wir stellen das Material halt den Kunden zur Verfügung, ja, also unser, in dem Fall eigenes Material. Und gerade für die Kunde, sei es jetzt eine Luftfahrtindustrie, Schienenindustrie, aber auch der Maschinenbau, ja, die wollen halt auch eine Rückverfolgbarkeit. Ja, also mit jedem unserer Materialkanister gibt es halt dann letztendlich Begleitdokumente, die rückverfolgbar sind bis zum Granulat, so wie das Filament mal hergestellt wird. Ja? Da gibt es dann Batchnummern, Lotnummern und zum Teil geht es ja da dann auch um Aspekte, okay, wenn es da zu einem Schadensfall kommt, okay, war da vielleicht irgendwas bei der Filamentherstellung. Ja? Also es wird gefordert, diese Rückverfolgbarkeit. Und das kriegst du halt auch gerade im Desktop-Bereich dann eher wenig bis gar nicht. Ja?
Wenn wir im professionellen Umfeld schon sind, na, dann muss man auch seine anderen Prozesse an diese Professionalität auch anpassen. Das ist ja auch selbstverständlich, glaube ich, für viele. Weil wenn jetzt die Luftfahrtindustrie hergehen würde und würde das Material irgendwo her bestellen, ich glaube, das würde die niemals tun. Ne? Und so manche Automobile auch nicht. Und die Maschinenbauer haben ja auch viele Richtlinien, die sie einhalten wollen, wegen der Zertifizierung etc. Ja. Also es ist schon wichtig, auch dort tiefer zu gehen und reinzuschauen, woher kommt das Material? Funktioniert das Ganze? Weil ich vergleiche das so ein bisschen, wenn in dieser Wertschöpfungskette dann einer struggelt, dann kommt man nicht ans Ergebnis, ne?
Richtig.
Ja.
Genau. Ja. Und um hier noch gerade diese Hemmschwelle oder Eintrittsbarriere für den professionellen 3D-Druck ein bisschen runterzusetzen oder unseren Zuhörern auch zu zeigen, okay, ich habe es vorhin kurz angesprochen, das Thema Druckbettkalibrierung, ja? Bei uns kalibriert sich halt die Maschine dann selbst. Natürlich muss man dann noch analysieren, das Druckmuster. Der gesamte Prozess aber der Kalibrierung der Maschine sind, ich sage jetzt mal, weniger als 5 Minuten. Ja? Und das bei Industriemaschinen, bis man dann den ersten Druckjobs draufjagen kann. Okay. Oder die Installation, wenn man jetzt im Internet schaut, okay, die die F900 oder auch die Fortus 450, was letztendlich die zwei größten Systeme im FDM-Bereich sind von uns. Da ist so, die Maschinen sind innerhalb von 1 bis 2 Werktage installiert. Und während der Installation, also wo das System dann auch hochfährt, die Temperatur, den Bauraum beheizt, da wird dann schon von unseren Technikern, werden die Anwender geschult, direkt an der Maschine parallel. Ja? Also es ist nicht so, dass man da, so wie man es vielleicht von großen Fräszentren kennt, natürlich sind es nochmal andere Dimensionen, ja? Aber da braucht man jetzt nicht Wochen für das Einfahren der Maschine. Ja?
Man kommt schnell ans Ergebnis und man hat eine steile Lernkurve, weil man gleich genau. Bei der Installation halt merkt, was kann ich damit machen, was sind meine Checklisten, die ich durchgehen muss, was sind meine Punkte, die ich nicht vergessen darf, etc., um dann ein Kunststoffbauteil wirklich herauszunehmen, das die Qualität hat, die ich mir auch dann wünsche für den Kunden, ne? Weil man das Bauteil verkauft, weil man besondere Anwendung hat, irgendwas Besonderes entwickeln möchte. Ne? Das ist schon verständlich, ja.
Und dann noch der letzte Aspekt hier, um auf uns hinzuweisen. Es ist halt so, ja, jetzt wird der Desktop-Drucker per Klick online bestellt. Dann kann es halt auch mal sein, dass, ich sage jetzt mal, je nach Lieferzeit, ja, den bekannten Zustellern, Paketzustellern, kann man da halt auch mal, ich sage jetzt mal, 2, 3 oder eine Woche warten. Ja. Und unser Zentrallager hier für Europa ist in Karlsruhe. Ja. Mhm. Sprich, Bestellung heute, morgen kann dann schon ausgeliefert werden. Sprich, wow. Die Maschinen sind verfügbar, die Materialien werden dort gelagert, die ganzen Verschleißteile, Ersatzteile, alles für den europäischen Markt auch hier. Also man muss jetzt nicht warten, dass dann die große Maschine geschippt wird von der USA oder die Polyjet-Anlage von Israel, haben dann noch Exportprobleme oder so. Das kann man nicht. Ja? Wir haben alles vorrätig.
Okay, also man bekommt auch ein professionelles System, wenn man sagt, man hat mal professionellere Anwendungen, bekommt man dann auch bei euch schnell ins Haus. Ihr helft den Leuten, da stadtklar zu werden und dann ist es auf einer guten Grundlage darauf, sein Haus zu bauen, wenn man es mal so sagt. Ne?
Ganz genau.
Jetzt habe ich noch einen Punkt mir noch aufgeschrieben, der ist vielleicht für unsere Hörer ganz interessant. Man muss sich ja nicht unbedingt eine Maschine kaufen gleich, sondern man kann, wenn man zum Beispiel auch einige Teile bei einem Dienstleister bestellt, auf ein kleineres System zurückgreifen. Und manchmal rechnet man als Einkäufer die Dinge zusammen und sagt dann, boah, ist das teuer, diese Teile einzukaufen. Man sieht meistens immer nur den Preis und gar nicht, was wirklich dahinter steckt. Und wenn man eine Zwischenlösung haben will, kann man sich ja ein professionelles Gerät kaufen, ne, bei euch, eine professionelle Maschine, aber zusätzlich noch den Dienstleister nutzen, um vielleicht größere Bauteile zu drucken, um andere Materialien noch zu bekommen, die man vielleicht mit dem eigenen Drucker dann nicht drucken kann. Ne? Man muss da schon ein bisschen unterscheiden. Das war mir noch ein wichtiger Punkt, den noch kurz zu nennen.
Auch hier zu nennen, viele denken dann erstmal, okay, sie müssen die große Investition tätigen im 6-stelligen Bereich für unsere Anlage. Aber auch wir als Hersteller haben uns natürlich an die Marktgegebenheiten so ein bisschen oder an die Kundenwünsche, was das Kommerzielle angeht, auch angepasst. Also man kann eine Maschine, auch die große Anlage von uns, auch, ich sage jetzt mal, so eine Art Try-and-Buy-Programme haben wir. Klar, Thema Finanzierung wird angeboten, aber auch über unsere Vertriebspartner. Also es gibt auch Möglichkeiten, große Anlage nicht immer von vornherein halt die große Summe in die Hand nehmen zu müssen. Ja? Oder dann auch mal zur Spannungsspitze oder Covid-19-Thematik war so, dass halt Kunden auch bei uns angefordert haben, okay, habt ihr schnell eine Maschine, könnt ihr die uns zur Verfügung stellen, wir haben da Bauteile, die kriegt man gerade nicht von unseren weltweiten Zulieferern, ja. Und auch hier waren wir halt dann flexibel, um den Kunden Maschine auf den Hof zu stellen, die gedruckt haben und später dann wieder letztendlich in dem Fall entweder behalten haben oder auch zurückgegeben und wir haben die dann andersweitig wieder in den Markt gebracht.
Okay. Ihr helft auch in dem Fall kurzfristige Engpässe, wenn es um größere Aufträge geht, auch zu überbrücken, dass ihr eine Maschine zur Verfügung stellt, die gemietet wird, die so bezahlt wird, was man darauf im Endeffekt verbraucht, mit einem Servicepaket wahrscheinlich, ne, um das Ziel zu erreichen, das der Kunde bei euch hat.
Ja, richtig.
Ja. Bevor ich jetzt gleich meine 2 persönlichen Fragen stelle, würde ich echt nur ein bisschen gerne auf das Thema Anwendungen eingehen. Was sind denn so erfolgreiche Anwendungen, die ihr so umgesetzt habt, wo dir sofort einfallen, wo du sagst, das ist ein Thema, da ist eine professionelle Maschine hervorragend dafür Und da könnte man sich jetzt als Hörerin oder Hörer noch stärker damit mit auseinandersetzen, oder man hat gleich so einen Punkt, wo man darüber nachdenkt, Mensch, das machen wir ja auch, weil viele Anwendungen, wahrscheinlich bei dir auch, die sind alltäglich, und als unter ein mittelständisches Unternehmen meint man, man ist da alleine gelassen, die Anwendung hat nur er alleine. Dabei werden solche Teile schon länger gedruckt in dem Fall. Ne? Was sind denn da so erfolgreiche Anwendungen? Da kann ich auch ruhig ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich finde es immer genial, über Anwendungen zu reden.
Ja, also letztendlich, wir wie auch andere Hersteller haben natürlich die ganzen auf Englisch Use Case oder Case Studies, ja, die man veröffentliche mit Kunden. Da gibt es dann auch von uns eine Plattform, wo ihr unterschiedliche Industrien auswählen können und dann halt diese Erfolgsstories so ein bisschen durchlese, was hat der Kunde dadurch eingespart, was war das Problem. Also das mal als Nachschlage. Eine der am spannendsten Anwendungen ist natürlich dann auch Bereich Automatisierungstechnik. Ja. Ich weiß noch, damals zu meiner Zeit bei Johnson Controls hatte ich so einen kollaborierenden Roboter eingeführt in der Produktion für die Verschraubung der Sitzlehne zum Sitzkissen. Ja. Mhm. War einer von Universal Robots, der kleinste, der konnte 5 Kilo letztendlich konnte angeflanscht werden, ja, als Werkzeug. Und damals wurde halt noch drauf zugegriffen auf gefräste Komponenten, die dementsprechend dann auch Vollmaterial waren. Heute würde ich sagen, genau für die Anwendung, es war nur eine Aufnahme von einem Atlas Copco-Schrauber, ja, also so ein drehmomentgesteuerter Schrauber, hätte man auch ein fasergefüllter thermoplastischer Kunststoff nehmen können. Mhm. Der dann 100% mit Material gefüllt gewesen wäre, sondern innen drin zum Teil auch noch mit so einer Hohlkammerstruktur. Dadurch hätte man die Steifigkeit dann auch erreicht. Also das ist vielleicht so eine Anwendung. Und da, ich meine, wir sind selber auch mit den ganzen Roboterherstellern und den Automatisierungsspezialisten draußen am Markt in Kontakt. Ja. Oftmals bedarf es da halt dann auch noch Entwicklungszyklen bzw. Testfahrten, um auch zu sagen, okay, wir können 3D-gedruckte Werkzeuge einsetzen. Ja. Mhm. Auch für solche Werkzeuge, man kann direkt Vakuum- oder Druckluftleitungen mit eindrucken, ja, die dann auch dicht sind. Ja. Eine andere Anwendung vielleicht auch, die recht spannend ist, ist, anstatt auf aufwendig herzustellende GFK-Bauteile zu setzen, ja, also glasfaserverstärkte Matten, die laminiert werden, mit Epoxidharzen. Gibt es immer mehr Kunde, gerade für Verkleidungsteile, ja, wie sie eingesetzt werden, die halt sagen, okay, um ein GFK-Bauteil herzustellen, brauche ich immer ein Werkzeug, ne? Ein Negativum.
Ja.
Und hier haben wir halt Hochleistungspolymere, wie zum Beispiel Ultem 9085. Und der Werkstoff hat sich auch schon zum Beispiel in der Schienenindustrie etabliert, ja. Das ist ein zugelassener Werkstoff, um Interieurbauteile, aber auch Exterieurbauteile, die brandschutztechnisch halt hohe Anforderungen haben, da anstatt GFK-Bauteile einzusetzen. Mhm. Sprich, es gibt da, könnt ihr mal schauen auf YouTube, auch ein spannendes Video, weil ich war involviert in der Anwendungsstory von Bombardier und Stratasys, die halt wirklich auf das Ultem setzen anstatt GFK Bauteile.
Okay.
Weitergehen, aber auch im Bereich, ich sage jetzt mal, Verpackungstechnik, ja, wofür so Blisterverpackungen oder Tiefziehbauteile, also gerade heute Morgen ein frischer Rasierer ausgepackt, ja, der war dann auch nochmal schön mit so einer transparenten Hülle verpackt, und das alles wird ja zum Teil tief gezogen, ja. Und wir haben hier auch mit der FDM-Technologie eine Möglichkeit, um Werkzeuge herzustellen, um danach dann das Bauteil zu entformen. Ja? Oder zum Beispiel Eierkartons. Das ist ja so eine Art Papierschlemme, und das wird geformt mittels Werkzeug. Und danach braucht das Werkzeug aber letztendlich Kanäle, Bohrungen, konturnah sind, um das Bauteil, also jetzt der Eierkarton, nach dem Backen zu entformen. Ja? Und auch hier einmal mit zum Beispiel dann Ultem 1010, das ist der thermoplastische Kunststoff, der die höchste Wärmeformbeständigkeit hat. Ein Werkstoff, wo dann auch in Richtung über 200 Grad geht. Ja. Und da werden dann gerade im Werkzeugbau, wird oftmals auch Aluminium dann substituiert. Ja. Aber auch hier ist halt wichtig, dass wir nah am Kunde sind. Der Kunde hat seine Erfahrungen schon jahrelang gemacht mit Aluminiumfräsewerkzeugen. Wir müssen aber hinführen, um aufzuzeigen, okay, was kann man durch unterschiedliche Füllgrade der Werkzeuge, ja, durch dieses Infill, was wir beeinflussen können, auch hier noch an Werkzeugkosten einsparen. Die Werkzeuge werden leichter, auch für das interne Handling, ja, aus dem, ich sag jetzt mal, aus dem Lager das Werkzeug mit einem Manipulator oder auch mit der Ameise zu transportieren, anstatt das gedruckte Werkzeug einfach in der Hand zu heben, ja, und Schäumanlage zu bringen. Unsere Aufgabe und auch die meiner Kollege ist halt, als Anwendungsberater die Kunde dahin zu führen. Und es ist nicht so, dass jetzt, wenn der Kunde sagt, er hat die Idee, einfach, er hat da was gesehen auf der Formnex zum Beispiel, ja, ein Schäumwerkzeug kann man schon herstellen oder ein Laminierwerkzeug für CFK. Wir haben da die Idee, das ist auch jetzt mal einzusetzen. Das ist nicht so, dass der dann kommt, er kauft jetzt gleich die Maschine und dann legt man los, sondern wir müssen Vorarbeit leisten, den Kunden überzeugen.
Ja, das macht ihr in dem Fall ja schon richtig, weil ihr klärt am Anfang ganz klar die Anwendung und empfehlt dann, was ist der nächste Schritt, um dieses Problem, das er hat oder diese Idee, die er hat, dann auch wirklich umzusetzen mit der neuen Technologie. So, dann würde ich jetzt noch auf zwei persönliche Fragen kommen, die ich eigentlich immer stelle in einem Podcast-Interview. Dominik, beende doch einfach mal folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich...
3D-Druck ist für mich eine Leidenschaft so ein bisschen und Berufung, kann man wirklich sagen. Ja. Das ist aber auch für meine Kollegen so, da ich halt sowohl im privaten Umfeld, aber auch natürlich, wie mehr man auch im geschäftlichen oder beruflichen Umfeld, Menschen die Augen öffnen kann. Ja. Was kann man schon mit der Technologie, die es schon seit Jahren gibt, herstellen? Ja. Sei es irgendein Ersatzteil für jetzt meine Opas oder mein Vater, mein Schwiegervater, aber auch für meine Mutter, Oma, Frau. Ja? Mhm. Je nachdem, was sie halt so auf Singiverse oder den 3D-Druckplattformen gefunden haben. Also, ja, spannendes Umfeld und, sorry, ist jetzt länger wie ein Satz.
Ja, das ist meistens so, denn man kann seine Begeisterung davon nicht in einen Satz packen. Genau. Das ist einfach so.
Also ich kann mir nicht vorstellen, noch in einem anderen Industriezweig unterwegs zu sein.
Und jetzt hast du natürlich in deinen 6 Jahren schon einiges erlebt. Was war denn da so das tollste Bauteil aus einem 3D-Drucker, das du jemals in der Hand gehabt hast?
Bauteil, also ich gucke jetzt gerade raus in unsere Produktionshalle, sehe natürlich tagtäglich super Bauteile, ja. Viel auch unter Geheimhaltungsvereinbarung. Ich würde mal auch hier anfangen mit dem Private vielleicht, also emotional, Hochzeit mit der Frau, ja. Mhm. Wir haben uns scannen lassen, wir haben natürlich auch 3D-Scanner hier bei uns und haben dann uns zwei als Figuren aus PolyJet, also aus der zweiten Drucktechnologie, die wir noch im Haus haben bei Stratasys, in Farbe und hochauflösend ausdrucken lassen. Und das war dann auf der Hochzeitstorte ganz oben drauf.
Wow, okay.
Am Einstellungstag hier bei Stratasys war es so, dass ich mit einem jetzt auch guten Kumpel, der im Servicebereich unterwegs ist, Markus Kohlleppel, hier von der Personalabteilung letztendlich einen Flascheöffner bekommen haben. Ja, aus faserverstärktem Polyamid 12, also Carbonfaserverstärkt.
Ja.
Und den Flascheöffner, wenn wir uns heute noch mal nach dem Feierabend oder am Wochenende Bierle aufmachen im Hof, dann... ist das immer noch der Flascheöffner, den wir damals bekommen haben. Ja?
Okay.
Da sind schon einige Bierflaschen geöffnet.
Ja, das gehört dazu, wenn man einen Flaschenöffner hat. Ne?
Wurde gut designt für die Anwendung.
Ja, also dann wurdest du mit deinem Bauteil auch eine ganze Zeit lang begleitet, jetzt auch bei Stratasys, wenn man so sagt, seit Beginn an. Sowohl privat als dann auch in dem Fall geschäftlich, wobei man auch ein Bierchen sowohl geschäftlich auch als privat sehen darf, ne, wenn man es so sieht. Ja. Jetzt mal angenommen, unsere Hörerinnen und Hörer wollen jetzt mehr Infos haben. Jetzt haben wir wirklich viele Themen angesprochen,
ja.
Probleme angesprochen, wie man das Problem löst. Es sind viele Wörter gefallen, worüber man nachdenken kann. Wie finden die am besten Kontakt zu dir? Na, einerseits werden wir natürlich die Kontaktdaten von dir in die Shownotes packen, aber ihr habt ja auch eine Webseite mit wirklich vielen Informationen. Was kriegt der da auf der Webseite, die Hörerinnen und der Hörer? Was habt ihr da zur Verfügung gestellt?
Ja, Also erstmal ist es natürlich so, da ich im deutschsprachigen Raum unterwegs bin, schreibt mich direkt auf LinkedIn an oder auf meine E-Mail-Adresse, also dominik.müller@stratasys.com. Natürlich könnt ihr auch über unsere zentrale Telefonnummer gehen, dann wird es zum Teil erstmal noch intern verteilt, ja. Aber nehmt direkt Kontakt auf. Dann ist so, so wie du gerade angesprochen hast, Johannes, wir haben auch eine kurze Homepage oder eine Seite erstellt, ja, genau jetzt für diesen Podcast, also Stratasys und 3D-Industrie. Und darauf findet ihr nochmal einmal eine unabhängige Benchmark-Studie. Also wurden unterschiedliche Geometrien von Bauteilen gedruckt auf unterschiedliche Systeme und dann bewertet, ja. Plus zweites PDF-Dokument ist schon so eine Art Produktguide. Okay, wenn ihr auch in FDM-Technologien oder Anlage investieren wollt, so ein bisschen Art, so wie auch du oder ihr, Johannes, das anbietet, so eine Art Checkliste, okay, auf was sollte man wirklich schauen, wenn es darum geht, eine Anschaffung zu tätigen.
Ja. Okay, okay.
Als dass man von vornherein auf ein paar trügerische Details gesetzt hat, anstatt mal alles im gesamten Kontext zu sehen. Also das bieten wir über diesen Link an. Ladet euch die Dokumente runter, beziehungsweise schreibt mir und meine Kollegen direkt.
Ja. Was ich noch dazu sagen möchte, noch ganz zum Schluss, ist, wenn man sich eine Fertigungsmaschine kauft im konventionellen Bereich, trifft man auch sehr viele Überlegungen und geht man auf verschiedene Hersteller zu, redet mit denen, erklärt die Absicht und die Bedingungen, die man im Endeffekt hat. Und genauso sollte man es auch im Bereich 3D-Druck machen. Es ist auch eine Fertigungstechnologie wie jede andere auch. Und dann darf man auch mal genauer drauf schauen, was hat man für ein Ziel, was kann man denn überhaupt machen? Und wenn man nicht viel weiß über dieses Thema, dann ist es nicht schlimm. Man kann sich über so viele Wege Hilfe holen, wie als ersten Schritt bei euch auf der Webseite oder das Buch von mir oder bei uns bei 3D-Industrie. Also meistens fehlt es an Wissen und Herangehensweise und auch der Hersteller hilft dabei, in die richtige Richtung zu laufen. Wenn man offen ist und wenn man aber auch sagt, man ist bereit, etwas dafür zu investieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man unbedingt mitnehmen sollte.
Ja. Genau. Und zu guter Letzt noch, wenn er uns besucht, in unserem Technologiesender, dürft er auch mal selber Hand anlegen an deine Maschine. Ja? Also es ist nicht so, dass da ein Techniker daneben stehen muss und der Düsewechsel zeigt, so wie er es vielleicht von den Desktop-Druckern kennt, sondern ihr dürft es selber machen.
Okay.
Merke, dass das einfach zu handelnde Maschinen sind.
Okay, okay. Das ist ein tolles Angebot, das ihr da habt, dass man da mal hinter die Kulissen bei euch gucken kann, was hinter diesem großen Brand Stratasys dann auch wirklich steht und dass ihr sehr, sehr, sehr nah am Kunden seid, ne? Und sehr, sehr stark in der Industrie verbreitet, wenn es um den professionellen Einsatz von 3D-Druck geht. Ja, genau. Jetzt ganz zum Schluss noch an die Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jemanden kennen, der in der Entwicklung arbeitet, bei Ihnen im Unternehmen. Sie haben den Podcast bis jetzt zu Ende gehört. Dann empfehlen Sie einfach diese Podcast-Folge weiter. Wenn Sie einen guten Kollege haben oder einen guten Freund, wo Sie sagen, der macht was mit 3D-Druck und der hat schon mal davon erzählt, dass nicht jedes Bauteil so gut geklappt hat, dann empfehlen Sie auch diesem die Podcast-Folge. Ja, wir würden uns natürlich ganz arg freuen, wenn Sie die Webseite besuchen, wenn Sie auf den Dominik zugehen, wenn Sie uns Fragen stellen. In dem Fall war das jetzt sehr einseitig von uns. Wir sind natürlich auch immer ganz gespannt, was kommt zurück, welche Fragen hat man. Vielleicht haben Sie auch eine ganz andere Meinung dazu und wollen das auch einfach mal sagen. Und daraus leitet sich ja meistens immer eine Frage ab, dann dürfen Sie gerne auf uns zukommen. Und bewerten Sie diesen Podcast. Es ist ganz wichtig, dass wir noch mehr Reichweite bekommen und dass wir noch mehr Leute glücklich machen können mit den Informationen, die wir hier jetzt über eine Stunde auch bereitgestellt haben. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an dich, Dominik, dass du die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Und ich freue mich, wenn Sie als Podcast-Hörerinnen und Hörer dann bei der nächsten Folge auch wieder dabei sind.
Ja, vielen Dank und macht's gut da draußen.